Neun Länder heute in der Lebenszeit, neun Sprachen, neun Sichtweisen, neun Stimmen. Wie sieht der Corona-Alltag in Europa zurzeit aus? In Perugia, Christiana Coletti. Guten Morgen, Frau Coletti.
Buongiorno.
Buongiorno. Heute ist doch bei Ihnen Ferragosto. Das ist ein ganz besonderer Tag in Italien. Wie sieht es in Ihrer Umgebung aus?
Ja, also morgen ist Ferragosto, aber der Vortag vor Ferragosto ist schon die Vorbereitung. Ja, normalerweise sind die Straßen an der Stadt so wirklich leergefegt. Zu dieser Zeit alle sind außerhalb der Stadt am Meer, in den Bergen, um ein bisschen den Sommer zu feiern und dann Richtung Herbst zu gucken. In dieser Zeit, wegen der verschiedenen Situationen, die wir ja kennen, ist es nur halbwegs Ferragosto und viele bleiben einfach in der Stadt und genießen die Natur in der Umgebung und gehen laufen, joggen, machen einen kleinen Ausflug, picknicken. Also es ist ein bisschen ein normaler Ferragosto, aber auch nicht ganz.
Mhm. Frau Coletti, unsere Hörerinnen und Hörer kennen Sie nicht zuletzt auch aus unserer Reihe in aller Munde, die im Sonntagsspaziergang läuft. Sie sind zurzeit in Ihrer Heimatstadt in Perugia. Und ich will Ihnen Katarzyna Tuschinska vorstellen. Das brauche ich eigentlich nicht, weil die beiden Kolleginnen kennen sich, ohne sich jemals gesehen zu haben. Unsere Leitung kommt aus Norden hier nach Köln und zwar aus Danzig, aus Polen. Guten Morgen, Katarzyna.
Also guten Morgen, dzień dobry und buongiorno zugleich.
Katarzyna Tuschinska, die Agentur Medienfabrik, das ist Ihre. Das heißt, Sie berichten auch für den Deutschlandfunk und für viele andere Medien aus Ihrer Heimat Polen. Wie sieht das denn zurzeit auf der Danziger Seebrücke aus? Wer urlaubt dort?
Also in Polen gibt es sehr viele einheimische Touristen im Moment. Also wenn man so auf der Seebrücke in Sopot ist oder auf der Promenade in Danzig, also da gibt es überwiegend polnische Touristen. Also die Zahl ist um 40% etwa gestiegen. Also es sieht so aus, muss ich sagen, als wäre nichts passiert. Also viele laufen ohne Schutzmasken, was auch keine Pflicht ist hier im Norden. Also man muss die Schutzmasken und den Abstand halten eher in den Geschäften. Also das ist keine Pflicht. Aber es sind im Moment sehr viele Touristen da, vor allem aus Schlesien. Und viele haben Angst, dass sich dadurch auch diese Pandemie ausbreitet, weil insbesondere im Süden, in Schlesien, haben wir sehr viele Erkrankungen im Moment.
Also es gibt einen Nord-Süd-Unterschied, den wir schon mal zur Kenntnis nehmen. Christiana Coletti, in Italien, bei Ihnen ist das ähnlich. Ihre Landsleute, die Italiener, machen vorzugsweise auch dieses Jahr im eigenen Land Urlaub.
Ja, es ist genau so. Ich war, das weiß ich auch erstmal von verschiedenen Berichten von Freunden, die normalerweise ein Flugzeug nehmen und um die Welt reisen im Sommer und dieses Jahr nach Apulien, also wieder das eigene Land entdeckt haben sozusagen. Aber das habe ich auch mit meinen eigenen Augen gesehen, zum Beispiel am Lago Trasimeno hier in Umbrien, wo ich normalerweise im Sommer auf Touristen, ausländischen Touristen treffe. Ich war vor ein paar Tagen dort und das waren vorwiegend Italiener aus der Region selbst oder aus der Toskana, aus der Nähe und nur eine kleine Familie habe ich gesehen aus Frankreich und eine Familie aus den Niederlanden, aber die Ausländer sind ein bisschen weggeblieben. Es sind vorwiegend Italiener, die gerne mit ihrem eigenen Auto fahren oder sogar mit meinem Wohnwagen, um sich zu schützen.
Mhm. Frau Tuschinska, die Kneipen, so heißt es, sind aber bei Ihnen eher leer. Also die Gastronomie in Ihrem Land ist stark getroffen.
Ja, es ist stark getroffen, aber es gibt doch einige, die Partys organisieren, was im Moment illegal ist. Und es werden auch einige Maßnahmen eingeführt, um das zu begrenzen. Zum Beispiel in dem Kurort Sopot werden jetzt Kontrollen durchgeführt. Und wenn zum Beispiel ein Besitzer von einer Kneipe sich doch entscheidet, die zu öffnen, muss er eine Strafe bezahlen von 30.000 Zloty. Das ist umgerechnet um 7.500 Euro. Also das ist schon eine ziemlich große Strafe für viele. Und es gibt auch Strafen, zum Beispiel, wenn man im Geschäft den Mund und Nase nicht deckt, dafür gibt es auch eine Strafe. Das ist 500 Zloty. Und es werden in vielen Geschäften, in vielen Restaurants, in vielen Clubs jetzt im Moment ganz viele Kontrollen durchgeführt, weil wir haben sehr viele Erkrankungen im Vergleich zu März zum Beispiel. Also Am Donnerstag waren es, also an diesem Donnerstag gestern waren es 811 Fälle. Und am letzten Donnerstag waren es, das war ein Rekord, 850 Fälle. Hm. Also das ist für Polen ziemlich viel für 40 Millionen Einwohner.
Kann sich eigentlich in Polen jeder ihrer Landsleute, Frau Tuschinska, jeder ihrer Landsleute einfach testen lassen?
Also man muss dafür bezahlen. Okay, also wenn man zum Beispiel ins Krankenhaus geht, also in besonderen Fällen oder Situationen werden die Testen sozusagen umsonst durchgeführt. Ansonsten, wenn man das einfach so machen möchte, muss man ungefähr 80 € dafür zahlen.
Das kann sich nicht unbedingt immer jeder leisten. Hören wir mal in Italien nach. Wie sieht das da mit aus? Die Reglementierung gilt nach wie vor, Maske tragen?
Ja, genau. Bis zum 7. September ist alles sozusagen verlängert worden. Maske tragen in geschlossenen öffentlichen Räumen, Abstand halten und eventuell Maske tragen auch draußen, wenn man einen Abstand von 2 Metern nicht gewährleisten kann. Wenn ich rumlaufe, muss ich sagen, da halten sich, also natürlich in Supermärkten und so weiter, das halten sich die Leute nicht immer dran, weil die Leute einen Drang haben, ihre Normalität zurückzuerobern. Mhm. Und gestern in einem Supermarkt musste die Kassiererin zu einer Frau, bitte nehmen Sie die Maske. Weil, und dann sagte sie zu mir, ich kann nicht mehr den ganzen Tag beobachten, ob die Leute mit Masken reinkommen oder nicht. Das ist anstrengend.
Aber bei uns ist es auch so, wenn zum Beispiel, also ich möchte jetzt keine Marken nennen, um keine Werbung zu machen, aber es gibt Geschäfte, Supermärkte, wenn man da reinkommt und keine Masken da hat, anhat, muss man das Geschäft verlassen. Also es wird sehr, sehr stark darauf aufgepasst.
Und wie ist das am Strand, Katharina, trifft das zu, dass es auch am Strand eine Maskenpflicht gibt?
Also ich muss, das ist ganz unterschiedlich in Polen. Also natürlich hier am Strand, also auf den Stränden in Polen im Norden, wir sind in der sogenannten gelben Zone, also wo die Zahl der Kranken noch auf dem relativ niedrigen Niveau ist im Vergleich zu den anderen Regionen. Also auf dem Strand muss man keine Maske tragen. Also man soll den Abstand halten und das tun viele, aber das lässt sich nicht immer sozusagen zu machen, weil es ist so voll auf den Stränden, also in den Zonen, wo die am meisten beliebt sind, da ist es so voll, da hält keinen Abstand.
Christiana in Perugia, hätten Sie es im vergangenen März für möglich gehalten, dass Sie in diesem Sommer, also jetzt, Ihre Lieben wieder umarmen können und auf der Piazza eine Pizza genießen können?
Nee, absolut nicht. Also im März, wir haben noch die Bilder aus Bergamo alle im Kopf. Das war so dramatisch und es schien so unmöglich zu sein, dass man sich so schnell wiedersehen kann. Und ich hätte jemanden für verrückt gehalten, der mir sowas sagt oder sowas behauptet. Und jetzt haben wir diese kleine Normalität wieder da und wir freuen uns auf die einfachen Dinge des Lebens, wie meine Familie umarmen zu können wieder. Mm-hmm.
Wie ist bei Ihnen, und wir wollen ja über die sogenannte neue Normalität reden, ob sie überhaupt eingetreten ist, also ob wir uns gewöhnt haben und in welcher Weise, wie stark wir uns gewöhnt haben an das Leben quasi mit dem Virus. Wie ist bei Ihnen im Land in Italien das Verhältnis, wie hat es sich entwickelt zwischen Freiheitsliebe, die Italiener sind ein sehr freiheitsliebendes Volk, und auf der anderen Seite die Vorsichtsmaßnahmen. Das sind ja zwei Bestandteile, die nicht zueinander passen.
Ja, genau. Also das ist die Balance zu halten, ist sehr, sehr schwierig. Und außerdem muss man sagen, dass in Italien der Lockdown so streng war, dass die Menschen wirklich ziemlich verrückt geworden sind. Das hat Spuren hinterlassen in ihrer Seele. Das heißt, sie waren sehr frustriert, und als sie wieder zu einer Art Normalität, wieder aus dem Haus einfach gehen konnten und die Stadt verlassen konnten, brauchten eine Weile, um aus dieser Trance wieder herauszukommen, weil man wie in einem tiefen Schlaf gewesen war. Und während wir am Anfang des Lockdowns so eine Art Solidarität erlebt haben, die Bilder von den Gesängen auf den Balkonen sind um die Welt gegangen, nachts mehreren Wochen Lockdowns, strenge Lockdowns, war eher Misstrauen da, ein bisschen Frust. Und wenn jemand aus dem Haus kurz gegangen ist, fühlte man sich beobachtet aus dem Fenster. Wieso kann er dafür ausgehen und ich nicht? Man wurde kontrolliert, auch von den Nachbarn, eventuell angezeigt, wenn man etwas Verbotenes gemacht hat. Oder die Polizei fragte, wohin gehen Sie? Wo ist das Zertifikat, das Dokument, dass Sie dahin gehen dürfen? Das sind Zustände, die eine Spuren hinterlassen in der Psyche der Menschen.
Wie schaut es in Polen aus? Katarzyna Tuschinska, verstehen Ihre Landsleute die Politik Ihrer Regierung und die Entscheidungen, die die Regierung trifft?
Also ich glaube, viele verstehen das, aber das ist ähnlich wie in Italien, das durchzusetzen. Also viele sind frustriert. Auch die Gewalt in den Familien ist massiv gestiegen und das merkt man, dass viele auch verschiedene Störungen haben. Und wir leben immer noch in der neuen Normalität, kann man sagen. Also zum Beispiel viele Firmen haben sich für ein Homeoffice System umgestellt und bei manchen Firmen auch hier im Norden ist das schon bis Ende Dezember angesagt, dass es so weiter fortgesetzt wird in diesem System. Also ich glaube, wir sind noch weit, weit von der alten Normalität entfernt. Also auch am letzten Samstag kündigte der polnische Gesundheitsminister Łukasz Szumowski, dass auch zusätzliche Beschränkungen für 19 Bezirke mit der höchsten Zunahme an Corona-Infektionen geben werde. Also der Hintergrund war, wie ich gesagt habe, 800 Fälle am letzten Samstag. Und in 9 Bezirken, also wo die Zahl am größten ist, darunter auch im Schlesien, werden auch im öffentliche Veranstaltungen sozusagen begrenzt. Da ist es viel, viel schärfer als hier im Norden.
Ja, ich hätte noch eine Frage an Sie beide, Christiana Coletti in Italien und Katarzyna Tuschinska in Polen. Wenn wir mal auf die europäische Ebene schauen, Italien zuerst, die Vereinbarung des European Recovery Fund. Ist ja vor kurzem, hat man sich da geeinigt, nach schwierigen Diskussionen. Wie wird denn das zurzeit in Italien, Frau Coletti, aufgenommen? Da waren ja auch mal besonders die Deutschen eher so die Bösewichte, die das immer verhindert haben. Und jetzt hat sich die Stimmung gegenüber Deutschland gedreht?
Ja, absolut. Das ist ein Stein vom Herz mir gefallen. Es war wirklich eine unangenehme Zeit, diese Spaltungen, die es gab, die konnte ich nicht mehr leiden. Nach dieser Vereinbarung, also alle im Land haben diese Vereinbarung als einen Wendepunkt, eine Wendung begrüßt und alle sprechen von einer epokalen Wendung. Ich muss sagen, jetzt die Euroskeptiker, die Eurogegner, die sich durch die Kritik an Euro an der Europäischen Union politisch profilieren wollten, sie schweigen im Moment. Das Zeichen der Solidarität und des Zusammengehörens ist so stark gewesen, dass sie jetzt keine populistischen Argumente im Moment haben. Und das finde ich ganz toll.
Auch Polen hat ja Unterstützung erfahren aus dem EU-Budget. Und Katarzyna, jetzt sagen viele in anderen europäischen Ländern, das ist ja schön und gut, aber bringt ihr in Polen erstmal eure Rechtsstaatlichkeit in Ordnung, zum Beispiel die Unabhängigkeit der Justiz, ehe es Geld gibt? Wie reagiert die polnische Öffentlichkeit auf diese Anmerkung?
Also vor allem diese Verhandlungen mit der auf der EU-Ebene hat Polen oder offiziell wurden sie, also das Ergebnis wurde als ein großer Erfolg vorgestellt. Also der polnische Premierminister Morawiecki, der hat dann eine Rede im polnischen Sejm gehalten und hat das als einen großen Erfolg, also das Ergebnis vorgestellt. Der rechtliche Aspekt, den Sie erwähnt haben, das ist immer in Polen eine große Diskussion. Wir haben auch im Moment ziemlich unruhige Situation mit den verschiedenen Minderheiten, also auch mit LGBTQ-Leuten gab es Unruhen. Also da ist diese Ebene sehr heikel, würde ich sagen.
Ich möchte Ihnen beiden ganz kurz noch, denn in 4 Minuten kommen schon die Nachrichten, dann geht natürlich die Lebenszeit unserer internationale Gesprächsrunde weiter, aber ich möchte Ihnen gerne eine weitere Gesprächsteilnehmerin vorstellen und das ist Nini Ciclauri. Hallo Frau Ciclauri, Sie können uns hören?
Hallo. Ja, ich kann euch hören.
Ich muss Ihnen dazu sagen, Sie sind Geburtsjahrgang 1992, also noch sehr jung. Mit 8 Jahren haben Sie Georgien verlassen. Georgien, in Tiflis sind Sie geboren, mit Ihren Eltern nach Deutschland gegangen, damals sozusagen geflohen vor dem Bürgerkrieg. Und wir wissen es natürlich, Georgien, Kaukasus-Republik, wird oft als Italien des Ostens bezeichnet oder als Balkon Europas. Wenn Sie jetzt von diesem Balkon Europas, Frau Ciclauri, und nachher sage ich noch mehr zu Ihrem Werdegang, auf Europa schauen. Und Sie sind eine glühende Europa-Verfechterin, denn Sie haben bewusst die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen, also eine europäische Staatsbürgerschaft. Können Sie sich vorstellen, dass die Grenzen innerhalb Europas wieder geschlossen werden, die Schengen-Grenze, wie wir das vor Monaten erlebt haben?
Ich denke, nach der Corona-Krise alles ist möglich. Aber ich denke, dass es doch noch eine sehr starke Zivilgesellschaft gibt, und dann muss es einen sehr erheblichen Grund dafür geben, dass es gemacht wird. Aber aus Jux und Tollerei denke ich nicht, dass die Grenzen geschlossen werden, weil da Menschen dahinter stehen, die sehr proeuropäisch sind und die ganz genau im Auge haben, was die Regierungen, vor allem eben auch in Polen und in Ungarn, mit der Justiz und mit den Medien vorhaben. Und selbst wenn es jetzt diesen Beschluss gab, dass eben Polen und Ungarn weiterhin zu der Spitze der Nettoempfänger gehören und sie damit eigentlich durchgekommen sind, um sich ein bisschen an der Rechtsstaatlichkeitsklausel vorbeigeschlichen haben, glaube ich, dass es immer noch eben Menschen gibt, die jetzt immer mehr die Augen öffnen und das ganz genau beobachten, was sie machen. Also ich glaube, es gibt auch ein bisschen Inspiration jetzt aus Weißrussland.
Ja, und Sie gehören, Nini, ich muss Sie unterbrechen, mal gleich kommen die Nachrichten. Sie bleiben schön bei uns in der Leitung. Sie können das alles noch ein bisschen erläutern und auch Ihr politisches Engagement. 2019 haben Sie kandidiert für die Europawahl in Österreich. Ganz kurz, Christiana, kann man sich in Italien vorstellen, dass die Grenze wieder dicht gemacht wird angesichts einer Bedrohung, einer neuerlichen zweiten Welle womöglich?
Also, wenn man das sich vorstellt als Bedrohung, weil man das möchte, überhaupt gar nicht. Man hoffte, dass wir so frei bleiben in Europa, wie wir das kennen.
Wie sieht das in Polen aus? Polen hatte ja auch ziemlich schnell die Grenze geschlossen. Wie ist im Moment die Stimmung dazu?
Also viele hoffen, dass die Grenzen offen bleiben und viele hoffen vor allem die Touristikbranche, die Transportbranche, die hoffen auf, dass die Grenzen auf sein werden, weil die Branchen sind am meisten betroffen und auch auf jeden Fall auch die Stadtführer und so weiter, die warten auf die Gäste aus dem Ausland. Und ich glaube, niemand kann sich hier so gut wirklich so vorstellen, dass die Grenzen wieder zu sein würden. Also ich hoffe, dass es nicht dazu kommt. Auch.
So hoffen wir das gemeinsam. Genau. Katarzyna Tuschinska, Christiana Coletti, wir machen das jetzt so. Sie hören jetzt über Livestream oder über Nö Radio. Können Sie in Perugia nicht, in Danzig wahrscheinlich auch nicht, aber über Livestream. Glücklicherweise werden wir ja weltweit empfangen.
Ja, das geht auf jeden Fall.
Sie hören weiter zu. Wenn es noch was Wichtiges gibt, was Sie hinzusetzen wollen, was die anderen Gesprächspartner aus Spanien, Griechenland, Ungarn, Russland, Österreich und Frankreich im Verlauf der Sendung zum Besten geben, dann bimmeln Sie bei uns kurz nochmal durch. Und Sie, Nini Ciclauri, unsere, wie soll ich Sie jetzt nennen, Georgierin mit deutschem Pass und Europäerin, sehr gut, glühende Europäerin. Sie bleiben mir schön in der Leitung. Sie brauchen wir noch. Und Sie, meine Damen und Herren, können uns anrufen. 00800 4464 4464. Das ist die Telefonnummer. Oder Sie schreiben eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Da können Sie gerne Ihre Bemerkung zu unserer Diskussion reinschreiben, zu Ihrer Vorstellung vom gemeinsamen Europa. 5 Minuten Nachrichten, dann sind wir wieder da.
Deutschlandfunk.
Und wir fahren fort mit der Lebenszeit. Andrea Stopp sitzt allein und verweist sozusagen im Studio. Meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, und es sind insgesamt im Laufe der Sendung 9 an der Zahl, sind verstreut in ganz Europa. Und genau das ist der Punkt, meine Damen und Herren. Wir möchten ein wenig sieben und zusammenfassen, wie die Stimmung zurzeit in den verschiedenen Ländern Europas ist. Natürlich in ausgewählten Ländern. Alle können wir nicht zum Tee bitten, das ist klar. Und daraus vielleicht ableiten auch, wie unser Zugang, wie unser Gefühl, unsere Identität zu dem gemeinsamen Haus, zu dem gemeinsamen Dach Europa inzwischen aussieht unter der Bedrohung des Coronavirus. Und darüber haben wir vor 4 Monaten gesprochen. Wir setzen es heute fort und fragen danach, ob sich in der Zwischenzeit eine Art neue Normalität installiert hat. Und im April habe ich auch in Budapest gesprochen mit Márton Gergely, der jetzt am Telefon ist. Hallo, Herr Gergely.
Ja, hallo, hier bin ich aus Budapest, eigentlich schon im Büro. Letztes Mal war ich noch in der Wohnung.
Ah, das heißt, es hat bei Ihnen eine Lockerung gegeben.
Ja, also es gibt recht großzügige Lockerungen. Heute startet die ungarische Fußballliga und als vielleicht einzige Liga in Europa wird es auch Zuschauer geben, wenn auch die Spiele meist sehr wenig besucht sind.
Ja, wo Sie das aber gerade sagen, und ich weiß, Sie sind Fußball begeistert. Auf der anderen Seite Konzerte, Partys und so weiter, die dürfen nicht stattfinden?
Nein, die dürfen nicht. Das ist recht zynisch, wie sehr viel hier in Ungarn. Der Kanzleramtschef wurde gefragt, warum Fußballspiele mit Publikum erlaubt sind, aber Konzerte mit mehr als 500 Leuten nicht. Dann hat er geantwortet, ja, auf Konzerten wird getrunken. Was auch heißen soll, dass die Hooligans in den Stadien nichts trinken. Aber davon sind sie auch in Ungarn nicht bekannt. Mhm. Es ist einfach so, Orbans Hobby ist Fußball und so lässt er vor Publikum spielen, aber doch versucht er die Ansteckungszahlen relativ niedrig zu halten und deswegen können andere Großveranstaltungen nicht stattfinden.
Das müssen wir natürlich vertiefen, auch diese Figur Orban und die Rolle, die er da innerhalb von Europa spielt. Ich muss aber noch sagen, für die, die diese letzte Sendung nicht gehört haben, Márton Gergely ist Journalist beim Wochenmagazin HVG, dort zuständig für Politik, leitender Redakteur, wöchentliche Weltwirtschaft. Darum kümmern Sie sich. Herr Gergely war viele Jahre, 12 Jahre bei der auflagenstärksten Tageszeitung Ungarns. Die ist 2016 dann eingestellt worden und er spricht hervorragend Deutsch. Kein Wunder, in Budapest und in Hamburg studiert hat er Medienwissenschaft und Geschichte. Sie haben gestern, Herr Gergely, in unserer Mediensendung Medias Res über die Krise der Unabhängigkeit der ungarischen Medien gesprochen. Da haben Sie gesagt, wir haben große Probleme, Antworten auf unsere Fragen, Klammer auf, als Journalist an die Regierung zu bekommen. Das ist nach wie vor so und hemmt Sie in Ihrem Alltag?
Ja, natürlich. Man muss es zum Beispiel in Bezug der Corona, wenn wir jetzt über die Pandemie sprechen, halt sehen. Wir haben hier einen Krisenstab, der über die neue Infektionszahlen berichtet, so ungefähr das macht, was die Robert-Koch-Institut in Deutschland. Wir fragen an, bitte sagen Sie uns, wie es kommt, dass gestern irgendwo in einer Stadt 30 neue Infektionen gemeldet sind, aber landesweit nur 6 in der Statistik erschienen sind. Und dann antwortet uns der Stab, bitte seien Sie nicht neidisch auf die erfolgreiche Bekämpfung der ungarischen Pandemie. Die linksgerichtete Medien und der Regimegegner versuchen nur, dem Virus die Daumen zu drücken. Das ist dann die offizielle Antwort, die wir bekommen.
Herr Gergely, ich darf Sie mit meinen beiden weiteren Gesprächspartnerinnen bekannt machen. Marianti Milona, die wir wo erreichen in Griechenland, in Thessaloniki, Marianti?
Normalerweise ja schon, Andreas. Stopp, guten Morgen. Aber heute einen schönen guten Morgen aus der Insel Samos, auf der ich mich jetzt seit wenigen Tagen befinde. Vorher war ich auf der Insel Chios. Oh, ist ein bisschen ungewöhnlich, dass ich mal von so einer Insel berichte oder von so einer Insel bin. Aber ich bin ja, du weißt ja, normalerweise in Thessaloniki und Nordgriechenland aktiv. Mhm. Nun war ich aber doch auch sehr neugierig zu sehen, wie verläuft dieser doch ganz andere Sommer.
Ja, und das ist ja ein großes Leiden unter den Folgen des Coronavirus. Das heißt, das Ausbleiben der Gäste im Tourismus ist das Problem in Griechenland.
Ein ganz großes Problem. Wir haben hier also so geringe Zahlen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich in Griechenland so wenig Touristen in den Zentren gesehen habe. Und man muss sagen, es ist eine unfaire Sichtweise. Ja, ich als Touristin oder als Gast habe grandiose Bedingungen, um einige Tage auf einer griechischen Insel zu verbringen, weil die Strände sind leer, es ist toller Wind, ich habe ganz viel Raum für mich. In den Restaurants sitze ich und werde nicht gestört, weder von unangenehmer Musik noch von irgendwelchen gröhlenden Partygästen. Und für mich ist das eigentlich ein idealer Urlaubszustand. Mhm. Wenn ich aber mal das von der anderen Seite betrachte, ja, ich habe jetzt Menschen in der Tourismusindustrie in Griechenland, die haben alle Vorsichtsmaßnahmen angenommen, alle Sicherheitsmaßnahmen, die die Regierung eben erfordert hat für dieses Jahr. Und da erlebe ich schon auch eine sehr, sehr große Frustration, muss ich sagen. Und das tut mir dann auch in der Seele weh, weil ich weiß nicht, ob ich kurz berichten kann, gerade Samos, ja, hat ja durch Brände, durch Flüchtlinge, durch die Wirtschaftskrise so stark gelitten.
Ja. Und jetzt das noch. Und das ist ja der Hintergrund, ist sehr interessant, weil bei Ihnen in Griechenland ja eigentlich sehr, sehr wenig Corona-Fälle, also Erkrankungen da sind. Und Sie leiden auf der anderen Seite sehr stark unter den Folgen. Wir nehmen Spanien mit dazu. Maria Luz Climent Mascarell, guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Wo erreichen wir Sie? Wo stecken Sie im Augenblick?
Also ich sollte eigentlich in Madrid sein, weil ich da arbeite, aber ich bin sozusagen im Urlaub in Galicien, also ganz im Norden von Spanien.
Mhm. 48 Jahre alt, Kultur- und Reisejournalistin sind Sie, 2 Jahrzehnte lang für die internationale dpa gearbeitet. Mhm. Auch Sie sprechen hervorragend perfekt Deutsch, in Hamburg studiert. Wir haben es gerade von der Kollegin Marianti Milona gehört, wie es in Griechenland aussieht mit dem Tourismus. Sie sind jetzt selber in Urlaub. Wie sieht es aus in den Urlaubsregionen? Kann man sich frei bewegen?
Also das ist, was auch von Ihren Kollegen aus Italien und Polen vorhin gehört habe. Also hier in Spanien, diese neue Normalität heißt es hauptsächlich an sich anpassen. Also was wir machen können, es ist hauptsächlich einfach ins Land reisen. Keiner traut sich, Pläne zu machen, also große Pläne zu machen und selbstverständlich auch nicht im Ausland, weil man weiß nicht, ob man in Quarantäne geht oder so. Mhm. Und was wir machen, ist einfach unseres Land neu entdecken. Mhm. Weil zum Beispiel, jetzt bin ich in Galicien, ich mache jetzt ein Weg, also ich bin im Wanderweg, der ganz unbekannt ist. Und ich bin in den Strände in Galicien, wo es überhaupt kein Mensch gibt. Wir haben immer volle Strände, diese Images, die jeder hat von volle Strände in Spanien. Hier in Galicien kann man ganz tolle Strände sehen ohne Menschen.
Ja.
Also, und in Galicien habe ich nachgefragt und hier die Leute sagen, dass es gibt weniger ausländische Touristen, allerdings aber mehr nationale Touristen und man kann viel mehr Wohnwagen als andere Jahre.
Das ist in vielen Ländern Europas ja ähnlich. In Spanien, ich glaube, 12% der Wirtschaftsleistung bringt der Tourismus. 83 Millionen Ankünfte im vergangenen Jahr. Das sieht dieses Jahr überall ganz anders aus. In Griechenland haben wir das ja auch gehört. Herr Gergely in Budapest, man hat den Eindruck, so ein bisschen Ungarn navigiert so ein wenig ganz am Rande der europäischen Öffentlichkeit. Hängt das auch mit den Einreise- und drastischen Einreisebestimmungen zusammen?
Kann sein. Eigentlich ist es so, es gibt den großen See Plattensee in Ungarn, den nennen wir das Ungarische Meer. Und wenn man dorthin fährt, dann da sind die Strände voll und man hat da nicht einmal das Gefühl, dass da irgendeine Pandemie wäre. Also man stellt sich genauso in dichten Schlangen ein wie sonst. In den Geschäften sind alles überfüllt. Viele Deutsche habe ich gesehen, nicht so viele wie jedes Jahr, aber doch sind viele zurückgekommen. Ungarn hat sehr niedrige Fallzahlen und beim Plattensee schaut es so aus als letztes Jahr. Es hat ein bisschen langsam angefangen, aber jetzt ist es wieder genauso. Wo man wirklich den Einbruch spürt, ist Budapest, wo diese Wochenendtouristen wegbleiben, vor allem die Partytouristen wegbleiben. Und das kann sehr wohl damit zu tun sein, dass wir zum Beispiel aus Großbritannien Menschen nur willkommen heißen, wenn sie 2 Wochen in die Quarantäne gehen oder 2 Tests aus eigener Tasche zahlen und beide negativ ausfallen.
Marianti Milona, Sie haben uns gerade ein wenig Einblick gegeben, wie sich die Griechinnen und Griechen auf das neue Leben, diese neue Normalität eingestellt und eingerichtet haben. Wenn wir jetzt mal unser Gespräch heben auf die Europaebene, gibt es bei Ihren Landsleuten nach wie vor Forderungen oder zumindest Wünsche, was die Rolle Europas in Bezug auf Griechenland betrifft?
Mit Sicherheit. Ich denke, dass im Bereich Griechenland ja es in den letzten Jahren, wie schon angesprochen, ja ganz viele Vorurteile gegeben hat, auch über die Führung in den Flüchtlingscamps und über die sogenannte Wirtschaftskrise, die ja gar nicht alleine eine griechische Krise gewesen ist, aber am Ende auf den Schultern der Griechen ja ausgetragen wurde. Also insofern wäre es mal an der Zeit, sich auch solidarisch für Griechenland auszudrücken und zu äußern, zumal ja auf den Inseln, wissen Sie, wir haben ja kaum Ausbruchsfälle. Hier auf Samos hat es vor einem Monat, glaube ich, einen Fall gegeben von einer Griechin, die aus Athen gekommen ist und die hat dann 2 ihrer Familienmitglieder mit eingesteckt, die wurden isoliert und damit war es schon. Und in diesen Flüchtlingscamps haben wir im Augenblick hier überhaupt keine Ausbrüche. Ja? Und ich denke, dass die Griechen da auch ganz, ganz verantwortungsvoll mit dieser Krise jetzt umgehen, was das Corona anbetrifft. Also es wird immer in ganz lokalen Bereichen eben genau hingeschaut und es werden dann Einschränkungen eingefordert, aber nur eben in diesen lokalen Regionen und nicht für ganz Griechenland. Ja. Und ich würde mir für die Griechen wünschen, dass sie in Europa auch eben aufgrund dieser doch vorbildhaften Vorsichtsmaßnahmen ein bisschen anders betrachtet werden und etwas vertrauensseliger angesehen werden. Ich habe heute im Hotel mit einer deutschen Touristin gesprochen und habe sie gefragt, warum sie sich entschieden hat, nach Samos zu kommen. Und sie meinte, es erschien ihr auf jeden Fall angenehmer, auf einer griechischen Insel zu sein, als irgendwo an der Nord- oder Ostsee, weil sie da eben durch die Bilder abgeschreckt worden ist, in Deutschland Urlaub zu machen. Also, ne, also es gibt auch durchaus Gäste, muss man fairerweise sagen, die versuchen, das auch ein bisschen anders zu sehen.
Muss man auch ein bisschen die Rolle der Medien hinterfragen, was wie dargestellt wird, auch in der internationalen Berichterstattung. Die Euroskepsis war vor Monaten eher hoch. Wie sieht das zurzeit, Maria Luz Clement Mascaré, in Spanien aus? Die Haltung der Regierung ist durchaus proeuropäisch.
Die Haltung, also hauptsächlich Spanien, hat sich immer wegen ihrer proeuropäischen Haltung ausgezeichnet. Und man muss denken, dass wir sind einer der letzten europäischen Länder, die eine ultrarechte Partei im Kongress hat. Das haben wir seit die letzten Wahlen, das war letztes Jahr. Und nicht mal diese Partei spielt mit der Euroskepsis, weil diese Partei weiß, dass damit überhaupt nichts bekommt, nicht ja. neue Wähler dadurch bekommt. In Spanien, die proeuropäische Haltung steht nicht in Frage. Mhm. Die Sache ist, wie können wir Europa besser machen? Das ist wirklich eine Frage, die jetzt gemacht wird, anhand der aktuellen Situation. Und überhaupt deswegen hat Spanien auch diese aktive Rolle gehabt in diese ganze Recovery Fonds.
Ja.
Also wie Spanien sich bewegt hat, damit diese neue Fonds nicht alles als Kredite sind, sondern auch Zahlungen.
Zurückzahlen sind. Da können wir bei der Gelegenheit kurz nochmal nach Ungarn gehen. Und Herr Gerege, es wird Sie nicht überraschen, dass natürlich viele Europäer danach fragen. Es gibt Vorwürfe aus anderen europäischen Staaten, dass Ungarn eben kein voll entwickelter Rechtsstaat ist. Sie haben uns gerade selber ein Beispiel dafür gebracht. Würden Sie sagen, dass Europa gegenüber Ungarn zu schwach auftritt und zu wenig fordert?
Also ich glaube, Europa gibt Ungarn ein bisschen auf. Ich sehe diese Fonds als eine mutige und guter Schritt Richtung mehr Europa, aber Richtung Kerneuropa. Also es ist ein Programm vor allem erdacht für die Eurozone und Ungarn ist da draußen, Polen ist da draußen. Ich glaube, dieser Eurofonds wird dazu führen, dass die Eurozone weiter zusammenwächst, besser ihre Finanzpolitik organisiert oder zusammenbringt und einfach werden die Randen aufgegeben, die nicht dazu gehören wollen. Mir ist es auch eingefallen, dass ich vor 4 Monaten relativ pessimistisch war und heute bin ich es auch. Diese Pandemie hat Orban genützt, in dem Sinne, dass er sagen kann, Europa hat uns nicht geholfen, wir machen eigentlich alles besser als die sonstigen Länder Europas, wir brauchen Europa nicht. Das ist natürlich eine Lüge, aber das kommt bei vielen Ungarn an. Und jetzt diese Sache, dass wir nicht mehr so frei in Europa uns bewegen können, ich hätte gedacht, das gibt einen Aufschrei, aber das gibt es auch nicht. Mhm. Also ich bin sehr beängstigt, was Europas Image in Ungarn angeht. Mhm. Obwohl ich von Europa sehr viel halte.
Ja, das kommt durchaus zum Tragen. Und vor allen Dingen bei Ihnen in Ihrem Land, die vielen Sondergenehmigungen für alle, die mit Orban eben Geschäfte machen. Da können wir nachher auch mal unsere russische Kollegin noch mal fragen. Die kennt diese Systematik aus ihrem Heimatland Russland auch. Dass natürlich die bevorzugt werden, die mit den, wie soll ich sagen, gerade diensthabenden Politikerschichten geschäftlich in Beziehung stehen. Mir flattert eine Mail auf den Tisch von Werner Siebrecht. Europa sollte man nicht dicht machen, Deutschland nur regional schließen, wenn notwendig. Das bezieht sich noch auf meine Frage nach den Schengen-Grenzen. Man sollte sich über die Grenzen hinaus helfen, ob innerhalb Deutschlands oder Europas. Also auf jeden Fall zusammenbleiben. Nini Ciclauri, ich habe Sie gerade schon kurz vorgestellt. Meine anderen Gesprächspartner, Frau Milona, Frau Mascarey und Herr Gergely, hören Sie jetzt auch nochmal 1992 nach Ungarn mit den Eltern gegangen. Sie studieren jetzt in Wien und in Warschau, sind also in Österreich zu Hause, haben einen deutschen Pass und sind in Tiflis geboren. Der Herr Gergely hatte mich vor der Sendung daran erinnert, der eiserne Vorhang hob sich vor 30 Jahren. So, damals hat man gedacht, man wird nie wieder eine Grenze innerhalb Europas bekommen. Wie betrachten Sie das, Frau Ciclauri? Können Sie sich vorstellen, dass irgendwo wieder zugemacht wird und wir zurückfallen in eine Systematik, vor der Sie ja persönlich geflohen sind?
Ich muss sagen, es war erschreckend zu sehen, seit die Corona-Krise angefangen hat, wie die Krise dazu geführt hat, dass wir immer mehr irgendwie in den Nationalstaaten uns zurück verschränken. Aber Ich sehe auch unter meinen Kollegen, unter meinen Aktivistenkollegen, ich bin ja in einem großen europäischen Netzwerk an Europaaktivisten, dass die Solidarität und dass diese Verbundenheit aber doch irgendwie gestiegen ist, weil man jetzt gemeinsam in einer schwierigen Lage ist und mehr zusammenhält. Und ich denke, dass wir das sonst auch irgendwie hinbekommen können, dass wir dennoch dann miteinander verbunden bleiben und vereint bleiben.
Frau Mascarell, sehen Sie eigentlich auch positive Auswirkungen? Das soll jetzt nicht zynisch klingen, aber das, was wir alle in Europa erlebt haben in Anbetracht des Coronavirus, kann uns das auch irgendwie für die Zukunft helfen innerhalb Europas?
Persönlich gesagt, also persönlich, ich denke, ja, es wird etwas Positives aus dieser Krise rauskommen, wie wir jetzt in diese ganze Vereinbarung für die Fonds gesehen haben. Ich glaube, Europa muss die Gelegenheit nutzen, um sich neu zu denken und sehen, wohin wir als Europa gehen wollen. Ich glaube, das ist sehr wichtig, weil wir sind sehr abgewiegen von den originalen Gedanken von Europa. Mhm. Insofern, ich glaube, diese Krise könnte die Gelegenheit sein, um Europa neu zu denken.
Frau Milona, sind Sie eigentlich, wenn Sie auf Ihre eigene Person schauen, würden Sie sagen, ich bin zuerst Europäerin und dann Griechin und dann Deutsche? Oder ist die Reihenfolge umgekehrt?
Ich warte sehnsüchtig darauf, einen europäischen Pass zu bekommen oder eine europäische Identität. Und ich finde diesen Gedanken gerade aus einem Land, in dem die Demokratie ursprünglich entstanden ist, auch ganz großartig, ein gemeinsames Europa zu haben und zu bilden. Und gerade am östlichen Zipfel von Europa, wir dürfen nicht vergessen, dass gerade in der Türkei, in unserem Nachbarland, die Dinge ein bisschen auseinanderlaufen. Da schauen wir ganz, ganz stark auf Europa und fühlen uns auch zugehörig. Und ich denke, Griechenland allein wäre im Augenblick auch politisch gesehen in einer ganz prekären Situation, würde es das restliche Europa nicht geben. Insofern bin ich ganz froh und glücklich, Teil dieses Europas zu sein.
Nici Clauri, Sie schreiben gerade an einem Buch, das wird den Titel tragen, Lasst uns um Europa kämpfen. Untertitel mit Mut und Liebe für eine starke EU. Das wird am 3. Oktober erscheinen bei Edition A. Und Sie bemerken darin, dass die jungen Leute, also die Menschen Ihres Alters, Sie sind 28, heute eher stolz darauf sind, Europäer zu sein, stolzer als auf ihr Land oder ihre Heimatstadt. Woher nehmen Sie diese Gewissheit?
Also ich bin seit 3 Jahren auf der Straße unterwegs, sowohl in den urbanen Gebieten als auch in den ländlichen Gebieten und auch europaweit und an Schulen vor allem auch. Und man muss auch sagen, es gibt einen großen Unterschied. Hängt immer davon ab, von dem Gebiet, wo die Jugendlichen leben. Zum Beispiel in den Süden in Österreich andere Bilder erfahren als in den größeren Ballungszentren. Aber ich habe das Gefühl, dass unsere Generation schon diese Grenzen, die wir gerade angesprochen haben, immer mehr verschwimmen. Also in unseren Köpfen sind sie nicht so stark da wie in der älteren Generation und auch vor allem bei vielen Politikerinnen derzeit. Ich denke, dass wir bereit sind, schon diesen nächsten Schritt zu wagen, von dem gerade besprochen worden ist, und dass wir uns überlegen, wie wir Europa neu denken können. Und ich glaube, unsere Nation wird eine große Rolle dabei spielen. Und gerade könnte die Zeit nicht besser sein dafür.
Jetzt drohen, unter Anführungszeichen gesprochen, wieder die Nachrichten. Und ich muss eine Hörerin oder einen Hörer beruhigen. Der sagt, es ist so eine interessante Sendung. Warum kommen dann die Nachrichten jeweils nach 25 Minuten? Das ist so. Und darauf haben Sie eben auch einen Anspruch, ständig und sofort und aktuell immer zu erfahren, was in der Welt so vorgeht. Daher bitte Verständnis dafür, dass wir 5 Minuten unterbrechen. Nach Spanien, Maria Luz Client Mascarell, danke, dass Sie mitgemacht haben. Was machen Sie heute am Nachmittag noch?
Ich habe noch 15 Kilometer vor mir.
Also Sie wandern. Ja, Marianti Milona auf Samos. Ein bisschen Entspannung oder nur arbeiten?
Ja, ich war zweimal schwimmen in der letzten Woche, muss ich ehrlich zugeben. Also es war nicht nur arbeiten, aber morgen geht es dann zurück
ohne Maske
nach Thessaloniki.
Marton,
ohne Maske.
Ohne genau. Maske. Marton Gergely, Sie freuen sich auf ein Fußballspiel, werden Sie hingehen ohne Maske?
Nein, nein, um Gottes Willen, nein. Ich arbeite und Oligarchenliga schaue ich mir nicht mehr an.
Marton Gergely aus Budapest, Ihnen allen drei herzlichen Dank. Grüße auch aus Polen und aus Italien. Und in ein paar Minuten machen wir dann weiter hier mit der Lebenszeit zum Thema neue Normalität, Corona-Alltag in Europa.
Deutschlandfunk.
Deutschlandfunk. Lebenszeit.
Andrea Stopp weiter am Mikrofon. Geradezu babylonisches Sprachgewirr in meinem Kopfhörer hier. Ich muss sehen, dass ich mich auskenne und höre mal in die Leitungen hinein und rufe erstmal nach Moskau bzw. Berlin. Valentina Smekalina.
Hallo, das bitte.
Das ist die Stimme von Valentina Smekalina, 31 Jahre alt, Absolventin der Lomonossow-Universität in Moskau, Doktor der Geschichte. Bonjour Isabelle Bourgeois.
Bonjour.
Sie,
das geht doch auf Deutsch. Guten Morgen.
Das geht auch auf Deutsch, weil Sie sind beides. Also wenn Sie nicht Europäerin sind, dann frage ich mich, wer. Unsere Hörer mögen Sie vielleicht kennen, CIRAC. Das ist eine Wissenschaftsorganisation, die sich mit Deutschlandstudien beschäftigte. Bis 2017 waren Sie dort beschäftigt. Sie haben Zeitungen als Chefredakteurin begleitet, die sich mit der Wirtschaft in Deutschland beschäftigen. Also Sie gelten als die Kennerin Deutschlands in Frankreich. Und auch umgekehrt, Stefan May, der nicht in Wien ist, sondern in Berlin. Warum, wieso?
Grüß Gott, ja, ich bin ja schon seit 20 Jahren so ein Pendler zwischen den Welten, weil ich als freier Journalist mal aus Berlin und mal aus Wien berichte. Und jetzt bin ich seit kurzem wieder in Berlin.
Umso besser für uns, weil dann können Sie vielleicht auch ein wenig die eventuellen Unterschiede in der sogenannten neuen Normalität zwischen Berlin und Wien uns verdeutlichen. Isabelle Bourgeois, wenn es normale Zeiten wäre, dann würden wir beide uns, wenn wir uns gegenüber stünden, womöglich mit einem Bis begrüßen. Das ist eine französische Nationalinstitution, ein angedeuteter, gehauchter Kuss rechts und links, zweimal, dreimal, viermal, je nach Region. Was ist aus dieser Kulturtechnik in Frankreich geworden?
Tja, sie wird vermisst. Sie wird vermisst, es geht nicht mehr, auch in der Familie nicht mehr. Die Enkel trauen sich nicht mehr, die Oma zu küssen auf die Wange, auch nicht anzufassen, zu umarmen. Und das ist ein großes Problem, das fehlt ungemein. Also versucht man das irgendwie anders mit den Augen, mit Worten und so weiter, aber es fehlt. Ja. Mhm. Und die französische Gesellschaft ist auch wie die italienische oder die spanische auf Körperkontakt aufgebaut. Und mir fällt auf, wenn ich in Deutschland bin, habe ich den Hang dazu, meinen Gesprächspartner anzufassen. Und dann sehe ich ein entsetztes Gesicht, besonders wenn es ein Mann ist, der mir gegenübersteht. Aber so war das ja nicht gemeint.
Aber mal abgesehen davon, haben sich denn die Französinnen und Franzosen an das Virus in gewisser Weise gewöhnt im täglichen Betrieb?
Gewöhnt ist zu viel gesagt. Man tut, was verlangt wird. Man trägt Maske oder versucht, Abstand zu halten. Das tun auch nicht alle. Man weiß nicht so recht, wie man damit umgehen soll. Man hat Angst, eine höllische Angst, und das kann man im Supermarkt wunderbar merken. Wenn man jemandem zu nahe tritt, dann geht alles zurück. Man glaubt dem Ganzen nicht so recht, weil zu viel Widersprüchliches von der Regierung kam. Erst waren die Masken unnötig, dann wieder wichtig und dann doch wieder und so weiter. Das lag alles daran, dass die Regierung keine Maskenvorräte hatte, selbst das medizinische Personal hatte keine. Und jetzt plötzlich heißt es, alle müssen Maske tragen. Naja, so näht jeder selbst seine Masken und bald starten wir die Winterkollektion.
Die Nachrichten bei uns im Deutschlandfunk haben Sie auch gerade vermeldet. In Paris und Marseille ist die höchste Risikostufe wieder ausgerufen worden. Das heißt, es geht schon kann man das als Angst bezeichnen, eine Angst um, dass wir wieder zurückfallen in die Zeit März, April?
Die Angst wird auch, ich vermute, gezielt gesteuert, denn es werden Zahlen genannt, ohne dass man die Kontrastzahlen hat und ohne man das einbetten kann und einordnen. Und von daher, ja okay, die Zahl steigt, aber was bedeutet das? Wir haben mehr Tests plötzlich, hat das mit der Vervielfältigung der Tests zu tun. Es ist also schwer übersichtlich und da bleibt man lieber vorsichtig und versucht sich, soweit es geht, an die Abstandsregeln und eben das macht es gerade.
Wenn wir gerade mal bei den Zahlen eine andere Blickrichtung einnehmen, Valentina Smekalina aus der russischen Perspektive, wenn Sie das so hören, wie wir uns hier in den europäischen Kernländern um die Zahlen und um die Berechnungen streiten und Sie schauen dann, wie es in Ihrem Land, in Russland ist, was fällt da auf?
Naja, wenn ich sehe, wie verantwortungsbewusst die Europäer auch mit den kleinsten Details umgehen, so werde ich richtig neidisch, weil bei uns gibt es natürlich keine solche Minutiosität und bei uns gibt es auch keine verlässlichen Zahlen, weil wir eigentlich nicht wissen, wie gezahlt wird und ob gezählt wird überhaupt.
Ja, man hat das Gefühl, dass bei Ihnen in Russland die Pandemie abklingt.
Ja, wenn man die Statistiken sieht, so denkt man, dass die Welle abnimmt, aber das stimmt nicht so ganz, weil in verschiedenen Regionen die Situationen auch ganz anders sind und vor allem können wir kein Vertrauen zu den offiziellen Zahlen haben.
Aber hat der Staat, hat die Verwaltung, hat die Bürokratie das Geschehen in Russland im Griff? Was ist Ihr Eindruck?
Nicht so ganz. Also es ist so eine Art unsichtbare Pandemie oder eine vorgetäuschte Normalität, weil wir wissen wirklich nicht so ganz genau, was passiert, weil wir wissen die ganz schönen Zahlen, dass sie schon seit einem Monat nach unten gehen, dass wir jeden Tag so rund um 5.000 Neuinfektionen haben und insgesamt 900.000 Infizierten, 15.000 Verstorbenen. Aber vieles wird eigentlich gefälscht. Und zum Beispiel, wenn man sieht, wie die Todesursachen bestimmt werden, so verraten manchmal manche Ärzte, dass es so unoffiziell angewiesen wird, alles Mögliche als Todesursache zu schreiben, Begleiterkrankungen, aber nicht Corona. Oder zum Beispiel, wenn man dann diese Statistiken publiziert, so sind manche Nationalrepubliken recht erfinderisch. Und zum Beispiel vor ein paar Monaten haben die aufmerksamen und engagierten Experten gemerkt, dass zum Beispiel in Kalmykien am Dienstag keiner an Corona erkrankt. So ein Phänomen konnten wir dann
beobachten. Am Dienstag keiner. Und wenn man da versucht reinzugucken und versucht es zu verstehen, da gibt es Gegenden in Jakutien, da sind mirakulöserweise mehr Menschen genesen, als vorher krank waren.
Ja, das konnten wir Ende Juli beobachten in der Republik Tuva. Also die Behörden waren wahrscheinlich so eifrig, den Befehl von oben auszuführen, dass mehr Menschen genesen waren als erkrankt innerhalb einer Woche.
Stefan May, Journalist aus Österreich, in Deutschland und Österreich unterwegs. Wie wirkt das für Sie? Sie sind beheimatet in einem Land, das sehr diszipliniert mit der Krise umgegangen ist. In Österreich meine ich jetzt obrigkeitshörig, könnte man fast despektierlich sagen. Es gab keine Demos. Man hält den Mindestabstand. Wie ist die Situation zurzeit in Österreich? Denn auch da gibt es ein bisschen Rückschläge. Und dann kommt die Frage B, wenn Sie das aus Russland hören, welches Gefühl haben Sie dann, wenn Sie auf unser Europa schauen? Erstmal Stefan May.
Okay, zuerst habe ich mir gedacht, naja, da werde ich nicht viel erzählen können, weil die Situation eigentlich genauso ist wie in Deutschland. Also da gibt es den berühmten Faktor 1:10 und wenn man das multipliziert oder dividiert, eine Null weglässt oder dazugibt, dann hat man genau die Verhältnisse vom anderen Land. Das heißt, wir haben jetzt genauso einen Anstieg wie in Deutschland. Wir haben jetzt, ich habe gerade nachgeschaut, 198 Neuinfektionen, mal Faktor 10 dazu, dann ist es ein bisschen mehr eigentlich als in Deutschland umgelegt. Aber es gibt doch bemerkenswerte Unterschiede. Als ich hergekommen bin, habe ich mir gedacht, ich vergleiche sozusagen die Dinge, die man wirklich sehr genau vergleichen kann, was es in beiden Ländern gibt, etwa Kirchen. Da wird in Deutschland noch immer sehr strikt vorgegangen, man muss sich eintragen, es gibt keine Liederbücher. Na, in Österreich wird schon fröhlich drauf losgesungen. Man hält zwar den Abstand, aber es wird dort gesungen. Mein Fitnessstudio, das es in Deutschland und in Österreich gibt, zeichnet sich dadurch aus, dass man hier in Deutschland zwischen den Geräten immer den Mund-Nasen-Schutz aufsetzen muss. Das ist in Österreich nicht vorgeschrieben. Und als ich das erste Mal, als ich hier ankam, jetzt wieder am Nachmittag ins Café gegangen bin, habe mich vorne draußen hingesetzt und mir gedacht, so, alles in Ordnung. Dann schiebt mir der Kellner einen Zettel zu, wo ich Name, Adresse, Telefonnummer eintragen muss, Verweildauer. Das ist etwas, das war mir völlig neu. Das ist in Österreich zu keiner Zeit gegeben. Und das ist vielleicht auch der pragmatische Ansatz in Österreich, dass man sich gesagt hat, naja, so etwas ist ja überhaupt nicht administrierbar und darum denken wir gar nicht dran und machen das gar nicht. Also es gibt so einen gewissen pragmatischen Ansatz, an die Dinge heranzugehen, und da kann ich nur die Kollegen aus Ungarn und Frankreich auch bestätigen, es ist sehr vieles an den Bestimmungen ist unlogisch. Ne? Also wir haben ja jetzt eben auch den Anstieg und die Regierung hat gesagt, so, also jetzt gibt es wieder die Maskenpflicht in den Lebensmittelläden. Das ist natürlich eine totale Ungleichbehandlung, denn wenn man in den Lebensmittelladen geht und gleich daneben dann in die Parfümerie, in die Drogerie, da muss man das wieder aufsetzen. Also warum das, braucht man es nicht. So, warum das so ist, weiß man nicht.
Isabel Bourgeois, da hat der Kollege Stefan May gerade gesagt, das ist nicht administrierbar. In Frankreich spielt ja die Administration eine große Rolle. Manchmal meint man ja, Präsident Macron würde jeden Test persönlich geradezu durchführen. Die Franzosen reagieren auf diese Dinge oftmals mit Humor, auch zur Zeit in Anbetracht einer ernsten Lage?
Erst recht in solch einer Zeit. Humor ist das beste Mittel gegen Angst, gegen Verunsicherung und so weiter. Es gab ja den großen Schriftsteller Rabelais, Ende des Mittelalters, der schrieb immer, lieber drüber lachen als weinen. Und das ist eine Weisheit geworden. Wenn man ohnmächtig ist, dann bleibt nur noch ein Mittel dagegen zu kämpfen. Das ist Humor, Lachen, Witze machen. Das ist das Einzige, was uns bleibt. Und das gilt wahrscheinlich auch für Russland wie für Österreich und auch für Deutschland natürlich. Die Franzosen sind plötzlich bewusst geworden, dass das Leben endlich ist, dass sie dem Tod ins Auge sehen. Und wie geht man das an? Mit Angst natürlich. Keiner denkt gerne an den eigenen Tod, aber dann auch wieder mit Humor. Und Humor ist dann etwas, was man wieder teilen kann, womit man kommunizieren kann. Ein Augenzwinkern, ein Wortspiel. Und das macht die ganze Situation etwas leichter, denn die Lage ist schwer. Die Stimmung ist...
Also die neue Normalität
ist nicht sehr, sehr angenehm im Moment. Gut, man muss wissen, es ist eine Ausnahmesituation, weil wir Ferien haben. Und Ferien bedeutet, dass ganz Frankreich Ferien hat. Nicht nur die Schüler, sondern auch die Politik, sondern auch die meisten Unternehmen. Das heißt, das Schlimmste kommt noch. Das kommt noch ab September, wenn dann die Schule wieder aufmacht, wenn dann wieder die Unternehmen versuchen zu funktionieren. Heute sitzen zum Beispiel die Sozialpartner mit der Regierung zusammen und überlegen, wie sie das Leben im Unternehmen gestalten können, neu.
Aber also da haben wir ja in Deutschland auch schon Erfahrungen, zum Beispiel hier im Bundesland Nordrhein-Westfalen, zu dem ja Köln gehört, die ersten Schulen haben schon wieder geschlossen, nachdem sie gerade erst dieser Tage geöffnet haben. Also es wird wahrscheinlich in Ihrem Land ähnlich da noch einiges auf uns zukommen. Valentina Smekalina, Moskau und Berlin, hier kommt was für Sie. Wolfgang Daub schreibt aus Konstanz, wie ist denn das eigentlich mit diesem neuen Impfstoff? Entweder ist das Virus nicht so schlimm, so schreibt er, wie behauptet, oder man gönnt Putin keinen Erfolg. Hat Putin gerade einen Erfolg mit diesem neuen Impfstoff gelandet?
Darauf hat er offenbar gezielt. Ja, und er hat sogar eingeräumt, dass eine seiner Tochter sich geimpft hätte, wobei er gar nicht in der Öffentlichkeit von seiner Familie spricht. Und das beweist, wie wichtig für ihn dieses Thema ist. Und natürlich, manche bösen Zungen behaupten, dass ja, das sei so ein Schritt unternommen worden, weil die Regierung eigentlich den Rest, die restliche Zeit der Pandemie ein bisschen vermasselt hat. Aber wenn man dieses Impfstoff näher betrachtet, so natürlich ist es nur offiziell registriert in einem Land und nur in dem Sinne sind wir die Ersten, aber dieser Impfstoff hat nur die erste und die zweite Phase von Untersuchungen durchgemacht und es bleibt noch die dritte Phase, steht bevor, wo dann Tausende getestet werden müssen. Zurzeit wurde dieser Impfstoff nur auf zwei freiwilligen Gruppen von 38 Menschen getestet.
Ja. Was will Putin, was will Russland damit zeigen? Was will es Europa sagen mit dieser Vorgehensweise?
Naja, wahrscheinlich, das ist so eine Sehnsucht nach Sputnik-Effekt, ja, oder nach Weltalleroberung, dass wir auch hier die Ersten sein können oder möchten, aber vielleicht ist das eine Aktion, die vor allem nach innen gerichtet ist.
Also, dass Russland eben dann auch sagen kann, schaut her, wir sind sogar fortgeschrittener als viele Länder in Europa. Das beruhigt dann womöglich die Menschen. Nini Tsikhlauri, nochmal, ich stelle Sie jetzt nicht zum dritten Mal vor. Meine Gäste Stefan May, Isabel Bourgeois und Valentina Smekalina haben das ja mitbekommen. Auch durch Sie haben wir so ein bisschen auch die Perspektive aus östlicher Richtung auf Europa zu schauen. Ich weiß, Frau Smekalina und Sie, Nini Tsikhlauri, haben die Vorgänge in Weißrussland ganz besonders aktiv beobachtet. Ist das, was dort passiert, Frau Tsikhlauri, etwas, was Hoffnung machen sollte für Europa? Oder sehen Sie das eher pessimistisch, dass Sie sagen, es gibt eine Welle des Protestes und wie so oft in diesen Ländern, sie wird wieder versiegt? Siegen im Laufe der Zeit?
Nein, also ich sehe das ganz klar als Hoffnung für die Demokratie, Hoffnung für die Freiheit, für die europäischen Werte, für Menschen, die sich dafür einsetzen, die ihr Leben dafür geben würden. Und man hat es in der Ukraine gesehen, jetzt sieht man es in Weißrussland. Ich war gestern auch hier in Wien auf einer Demo. Man muss dazu sagen, wir haben monatelang keine Demo veranstaltet und wir haben eigentlich wöchentlich seit 2017 pro-europäische Demonstrationen hier veranstaltet. Und für uns war das ganz also schlimm, das nicht machen zu können, mit den Menschen zu reden auf der Straße. Aber also gestern haben wir uns gesagt, okay, nein, wir müssen jetzt auf die Straße, weil wir brauchen jetzt europäische Solidarität. Wir müssen jetzt ein Zeichen setzen für diese Menschen, die sich da die mutig sind und da auf diese Straßen gehen und sich dieser Gefahr aussetzen und sich gegen diese Diktatur auflehnen. Und wir veranstalten deswegen heute in Wien nochmal um 16 Uhr am Platz der Menschenrechte eine überparteiliche große Demo. Natürlich mit Mindestabstand und mit Mundschutz. Aber es ist ganz wichtig, glaube ich, dass wir in diesen Zeiten auch europaweit zusammenstehen.
Valentina Smekalina, mir fällt gerade auf, ich glaube, ich habe Weißrussland gesagt. Wir haben uns darauf geeinigt, Belarus sagen wir, um eben auch die Differenzierung, die Abgrenzung zu Russland sprachlich auch herzustellen. Also Belarus. Leugnen autokratisch regierte Länder gerne mal die Gefahr, wie jetzt zum Beispiel die Gefahr der Pandemie? Denn das scheint ja, wie Sie uns auch erklärt haben, bei Putin der Fall zu sein.
Ja, das scheint schon bei vielen diktatorischen Regimen üblich zu sein, diese Pandemie und jegliche Gefahr zu leugnen. Und für Lukaschenko war das auch einer der wichtigen Gründe, warum der restliche Teil der Bevölkerung, der an ihn noch glauben hatte, eigentlich von ihm abgewandt hat, weil er die Pandemie geleugnet und auch die Leute ganz verächtlich in diesem Zusammenhang behandelt hat.
Isabel Bourgeois in Frankreich, eine Hörermeldung für Sie. Herr Hartmann aus Friesland schreibt, wo kommt das Geld her, was jetzt in großen Mengen ausgegeben wird? Er gibt sich selber die Antwort durch Verschuldung und fährt fort, so funktioniert die Wirtschaft nicht, diese Vorgehensweise ist falsch. Wirtschaftlich betrachtet und bei Ihnen in Frankreich spielt die Wirtschaft eine sehr, sehr große Rolle. Wie verfährt man mit den wirtschaftlichen Verflechtungen und welche Idee hätten Sie vielleicht für Europa?
Verschuldung, das ist eigentlich das Kernwort im Moment. Denn wir haben ja jetzt die Corona-Bonds oder besser gesagt das Wiederaufbauprogramm, was eine gemeinsame und nationale Verschuldung bedeutet. Die Frage daran ist, die Frage, die sich stellt, ist, wie weit kann eigentlich eine Regierung die Wirtschaft steuern? Die stellt sich übrigens auch für Deutschland und die Niederlande, um jetzt die Gegenbeispiele zu nennen. Das ist das eine. Die Wirtschaft wurde ja abgewürgt durch den Lockdown. Da kann man schon mal sehen, wie schlimm es ist, wenn der Staat interveniert. Die Frage, die sich jetzt stellt mit der sogenannten historischen Entscheidung des Wiederaufbaufonds, ist, wer trägt die Risiken? Wer trägt, anders formuliert, die Haftung? Das heißt, wir haben aufgegeben, durch diese Verschuldung, durch diese gemeinschaftliche Verschuldung, die ein Akt der Solidarität war und ist, ja, einerseits. Aber wir haben dadurch aufgegeben, die Grundfesten unserer Wirtschaftsunion, die Grundfesten des Stabilitätspakts. Und wir gehen in ein gefährliches Fahrwasser und wissen nicht, wohin. Das heißt, wir müssen jetzt dringend wieder uns die Frage stellen, welche Grundlagen, welche Verträge brauchen wir? Wie soll die Wirtschafts- und Währungsunion funktionieren? Und im Hintergrund, was wollen wir eigentlich für ein Europa? Wir haben noch andere Fragen, die wir angreifen müssen. Zum Beispiel die Mobilität innerhalb Europas, inklusive Gesundheitssystem und die Verteidigung.
Aber dann können wir doch Stefan May mal fragen, was wollen die Österreicher für ein Europa? Oder sind die einfach zufrieden und froh, dass es genauso ist, wie es im Augenblick ist?
Na, das glaube ich nicht. Es gibt sicherlich die einen und die anderen. Es wird die einen geben, die sagen schon recht, was der Bundeskanzler als Vertreter der geizigen oder egoistischen Vier da gemacht hat. Der sagt wenigstens, ich schaue auf euer Geld. Und dann gibt es aber die anderen und zu denen würde ich mich jetzt eher zählen, nachdem ich auch die Kolleginnen aus Spanien und Italien gehört habe, wo man sich ein bisschen schämt, weil gerade in so einer extremen Situation ist es doch notwendig, dass eine Gemeinschaft zeigt, dass sie eine Gemeinschaft ist. Und das hat leider, haben diese 4 bis 5 Länder nicht gezeigt. Darf ich nur ganz kurz noch etwas anfügen zu Belarus, weil es mir am Herzen liegt. Ich war vor 3 Jahren als Wahlbeobachter der OSZE dort und da waren Parlamentswahlen und da habe ich die Belarussen als ein ungeheuer geduldiges Volk erlebt, die aber genau gewusst haben, dass jede Wahl ein Schwindel ist. Und jetzt gehen sie auf die Straße und das gibt für mich auch so ein Zeichen der Hoffnung, dass es diesmal wirklich ernst ist und dass vielleicht dieses Regime Lukaschenko am Ende ist. Und ich wollte das nur hinzufügen, weil das ja auch ein Europamagazin ist und weil es vielleicht nicht zum Thema Corona passt, aber weil es ein Europathema ist.
Valentina Smekalina, was fällt Ihnen eigentlich auf, wenn Sie uns hier so diskutieren hören innerhalb der europäischen Länder?
Natürlich kocht jedes Land sein eigenes Süppchen, manchmal zu salzig, manchmal zu süß. Aber wenn wir das als Außenstehende betrachten, so denke ich manchmal, ihre Probleme zu haben, wäre für uns wirklich traumhaft. Weil wir müssen mit ganz anderen Dimensionen von Pandemie und von Problemen kämpfen. Und von manchen Experten in Russland wurde Deutschland zum Beispiel als Musterland in der Bekämpfung der Corona-Krise eingeschätzt.
Isabel Bourgeois, können Sie diesen Satz unserer Kollegin da, ihre Probleme zu haben, wäre für uns traumhaft, vielleicht mal publizieren in Frankreich?
Publizieren kann man gerne machen.
Aber ja, weil sich die Franzosen ja manchmal ja nicht so richtig klar sind über ihre eigene Situation und manche Sachen ja auch überbetonen und vielleicht überstrapazieren, oder ist das eine Fehleinschätzung?
Nein, die Franzosen sind zutiefst verunsichert, aber das hat auch mit Corona nichts zu tun, das ist so strukturell bedingt. Es ist eine Gesellschaft, die nicht auf Vertrauen aufbaut. Vertrauen der Regierung, das fehlt völlig. Vertrauen der Verwaltung gegenüber sowieso und sogar Vertrauen allem Fremden gegenüber. Das fehlt alles. Das heißt, es muss, es ist eine anders aufgebaute Gesellschaft, in der es auch an Eigenverantwortung fehlt. Und vielleicht bringt dieses Virus jetzt ein bisschen was Neues, ein bisschen Salz in die Suppe, wie meine Kollegin aus Russland sagte. Und vielleicht hilft das, dass die Gesellschaft sich in die Hand nimmt.
Ja.
Aber der Herbst wird hart in Frankreich.
Der Herbst wird
hart.
Weil
dann kommt die Jugendarbeitslosigkeit, dann tritt die sehr deutlich zutage. Die Gesellschaft, die Jugendlichen sind nicht sozialisiert, sind nicht integriert in den Arbeitsmarkt und auch in die Gesellschaft nicht. Ja. Die Unternehmen stellen nicht mehr ein und so weiter. Also da kommt noch einiges zu. Und dazu der angestammte Frust, der sich seit 2-3 Jahren Luft braucht und der im Moment hinter der Maske steht.
Wäre ja zu empfehlen, dass das Buch von Nini Tsiklaouri, was am 3. Oktober erscheint, Lasst uns für Europa kämpfen, auch in französischer Sprache, erschiene. Frau Tsiklaouri, wir haben nicht mehr viel Zeit, aber wenn Sie persönlich, die europäische Flagge sehen, was denken Sie, was bedeutet das für Sie?
Wer ist jetzt?
Frau Tsiklaouri, Frau Bourgeois, bei Ihnen bin ich relativ sicher, was Sie antworten würden in Bezug auf die Europaflagge. Aber so unsere Georgierin von Geburt an mit deutschem Pass in Österreich wohnend. Sie hören mich, Nini?
Ja, ich höre Sie.
Ja, okay. Was bedeutet für Sie die europäische Flagge? Blau mit weißen Sternen.
Seit meiner frühesten Kindheit begleitet mich diese Fahne. Und das erste Mal, dass ich sie gesehen habe, war damals in der Rosenrevolution, als Menschen mit Rosen und kalten Winterjacken und Europafahnen und Georgienfahnen auf die Straße gegangen sind. Und ich habe damals noch nicht verstanden, worum es geht. Und dann wurde mir immer mehr klar, es geht einfach um dieses Versprechen, dass man das Edelste, was Menschen unter den unterschiedlichen Nationen jemals erreicht haben, diese gemeinsamen Werte in Frieden vereint, verantwortlich füreinander zu sein und einfach auch für die Nachfolgegeneration Verantwortung zu übernehmen und für die Erde. Und es steht für Demokratie, für Freiheit und man kann Europäerin sein, auch wenn man nicht innerhalb der Europäischen Union lebt.
Sagt die 28-jährige Nini Ciclauri. Ich danke Ihnen und Ihnen allen, Christiana Coletti, Katarzyna Tuschinska, Maria Luz Kliment, Mascarei, Marianti, Milona, Stefan May, Isabel Bourgeois und Valentina Smekalina, dass Sie an dieser Ausgabe der Lebenszeit mitgewirkt haben und Ihre Sicht auf Europa uns dargelegt haben. Ihnen, meine Damen und Herren, auch vielen Dank fürs Mittun. Wir scannen alles und schauen uns alles an, was Sie uns geschrieben haben und was wir notiert haben. Das war die Lebenszeit für heute. Andrea Stopp verabschiedet sich am Mikrofon.
Deutschlandfunk.